ARD. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke und ich melde mich aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Stefan Niemann und sitze in Hamburg. Heute ist Freitag, der 31. Oktober. Wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf.
Und in dieser letzten Oktoberwoche haben sich die zwei mächtigsten Männer der Welt getroffen, Donald Trump und Xi Jinping. Ihr letztes Treffen ist 6 Jahre her. Dieses Treffen hat jetzt knapp 2 Stunden gedauert und es gab danach keine gemeinsame Pressekonferenz. Der Chinese Xi ist kein großer Freund davon, Fragen von Journalisten zu beantworten. Ganz anders ist das bei Donald Trump. Auf dem Rückflug in die USA ging Trump in der Air Force One hinten zu den mitreisenden Journalisten und hat dann auf Nachfrage erzählt, die Ukraine sei ein wichtiges Thema gewesen bei seinem Gespräch mit Xi. Und sie hätten auch länger darüber gesprochen.
Ukraine came up very strongly. We talked about it for a long time. And we're both going to work together to see if we can get something done.
Xi und er wollten zusammenarbeiten und gucken, ob sie etwas erreichen könnten, so Trump zu den Journalisten. Er und Xi seien sich einig, die beiden Seiten, also Russland und die Ukraine, die steckten in ihren Kämpfen fest. Und manchmal müsste man beide Seiten kämpfen lassen, so Trump. Es sei verrückt.
We agree the sides are, you know, locked in fighting and sometimes you have to let them fight, I guess. Crazy. But he's going to help us and we're going to work together on Ukraine.
Er, also Xi, werde uns helfen und wir kümmern uns gemeinsam um die Ukraine, so Trump wörtlich. Inwieweit jetzt aber der chinesische Staats- und Parteichef Xi das tatsächlich tun würde und inwieweit das überhaupt in seinem Interesse liegt, das bespreche ich gleich mit einer absoluten China-Kennerin, mit Maybrit Stummbaum. Sie ist Direktorin des Spear-Instituts, das sich mit Sicherheitspolitik im asiatischen Raum beschäftigt. Mit ihr kann ich auch über ein Thema sprechen, mit dem Trump am Donnerstag die ganze Welt überrascht und auch erschrocken hat, nämlich über seine Ankündigung, nach mehr als 30 Jahren wieder Atomwaffentests aufzunehmen.
We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. We've halted it years, many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also.
Wir haben mehr Nuklearwaffen als alle anderen, wir machen keine Tests und wir haben sie vor vielen Jahren ausgesetzt, so Trump. Aber wenn andere Staaten Tests machen, ist es in Ordnung, wenn wir es auch tun. Ich möchte an dieser Stelle 2 Aussagen von Donald Trump richtigstellen. Zum einen, nicht die USA haben die meisten Nuklearwaffen, sondern Russland. Und zum anderen, außer Nordkorea hat kein anderes Land in den vergangenen Jahren, ja sogar Jahrzehnten überhaupt, Atomtests durchgeführt. Dazu gleich mehr. Aber jetzt, Stefan, lass uns erstmal auf die Lage in der Ukraine gucken.
Ja, alle schauten in diesen Tagen auf die Stadt Pokrowsk, in der vor dem Krieg rund 60.000 Menschen lebten. Heute sollen dort noch etwa 1.500 ausharren. Mehr als ein Jahr lang hat das Industriezentrum im Donetsk heftigsten Angriffen der russischen Streitkräfte standgehalten. Aber es sieht so aus, Anna, als könnte Pokrowsk demnächst fallen. Und das ist mehr als Moskaus Wunschdenken. Ukrainische Quellen bestätigen, dass sich inzwischen etliche 100 russische Soldaten in Pokrowsk festsetzen konnten. Laut ukrainischem Generalstab haben die Angreifer 11.000 Mann zusammengezogen, um die Stadt und ihre Vororte einzukesseln. Und der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj sagte Anfang der Woche vor Journalisten, die Verteidiger sähen sich einer 8-fachen Übermacht gegenüber. Pokrowsk dürfte also nicht mehr lange zu halten sein. Die Frage ist, ob die Einkesselung der ukrainischen Einheiten noch zu verhindern ist und was die russischen Besatzer mit den verbliebenen Zivilisten machen werden. Einige wurden ja bereits auf offener Straße mit Drohnen getötet. Videoaufnahmen davon kursierten im Internet. Eindeutig zivile Ziele bombardiert Russland weiterhin in vielen Teilen der Ukraine. So wurde ein Kinderkrankenhaus in Cherson getroffen, berichtet der Kyiv Independent. Und zwar am helllichten Tag, als die jungen Patienten, ihre Eltern und das medizinische Personal im Gebäude waren. Es gab 9 Verletzte. Luftangriffe mit Verletzten wurden in den vergangenen Tagen auch aus den Regionen Saporischschja, Dnipropetrovsk, Odessa und Sumy gemeldet. Die Angriffe mit Gleitbomben und Drohnen trafen unter anderem ein Studentenwohnheim, ein Postamt, eine Tankstelle, auch etliche Wohnhäuser. Der russische Terror aus der Luft geht also weiter, Anna, und die Stärkung der Flugabwehr bleibt deshalb eine der drängendsten Aufgaben von Volodymyr Zelensky.
Ja, und in dem Zusammenhang scheint ja dem ukrainischen Präsidenten vor kurzem ein ziemlich bemerkenswerter Waffendeal gelungen zu sein. Ein Waffendeal, über den wir hier noch gar nicht berichtet haben. Und zwar soll laut Zelensky sein Land in den kommenden Jahren mit bis zu 150 Gripen-Kampfflugzeugen aus Schweden rechnen. Was wissen wir darüber, Stefan?
Ja, es ist das offenbar erfolgreiche Ende langer Bemühungen Zelenskys. Die ersten Kampfjets sollen bereits 2026 eintreffen, der Löwenanteil dann aber erst in den kommenden Jahren. Die vielseitigen Flugzeuge sollen der von Russland überfallenen Ukraine helfen, ihre Luftwaffe massiv zu modernisieren und den Luftraum deutlich besser zu schützen. Das soll Teil der Sicherheitsgarantien für die Ukraine sein und gehört zur zwischen beiden Ländern vereinbarten militärischen Zusammenarbeit. Ein Grundsatzdokument hatte Zelensky vor ein paar Tagen in Schweden unterzeichnet und das demonstrativ vor einem Gripen-Kampfjet im Hangar des Herstellers Saab. Es geht um die neueste Version der Serie E, ein einstrahliges Mehrzweckflugzeug, das nach Ansicht etlicher Experten für den Ukraine-Krieg besonders geeignet ist. Im Vergleich zur amerikanischen F-35 kann der Gripen-Kampfjet schneller und weiter fliegen, ist nach einem Einsatz rascher wie der Start klar und im Betrieb deutlich kostengünstiger, dazu leichter zu warten und zu reparieren. Das ist ja auch wichtig im Krieg. Dass das schwedische Flugzeug weniger Nutzlast mitführen kann, also weniger schwere Waffen, dass es keine Tarnkappentechnik hat und weniger fortschrittliche Sensoren, wird für die Ukraine wohl ausgeglichen durch die Vielseitigkeit, die Wendigkeit und die Fähigkeit, auch von kurzen und improvisierten Pisten aus starten zu können. Schwedischer Kampfjet ist übrigens ein etwas irreführender Begriff, Anna, denn wenn du das Flugzeug einem technischen DNA-Test unterziehen würdest, dann käme raus, dass es rund zur Hälfte amerikanisch ist, denn je nach Version steckt in der Gripen sehr viel US-Technik. Also eine gute Nachricht ist die verabredete Lieferung der Gripen-Kampfjets für Kiew und die ukrainische Bevölkerung. Aber es gilt, was wir hier ja immer sagen, ein Waffensystem allein wird die militärische Wende in diesem Krieg nicht bringen. Und während die Tinte unter solchen Abkommen schnell trocknet, dauert es Jahre, so viele Kampfjets zu bauen und zu liefern.
Wir gucken hier ja regelmäßig auf die Luftverteidigung der Ukraine und wir stellen uns auch die Frage, wie lange denn die Flugabwehr den massiven Angriffen der Russen überhaupt noch standhalten kann. Aber wie ist es eigentlich um deren Flugabwehr bestellt, Stefan, also um die russische?
Ja, nicht so gut. Russlands Luftverteidigung wirkt ziemlich löchrig. Das zeigen die vielen erfolgreichen Luftangriffe der Ukraine, beispielsweise auf Ölraffinerien, auf Waffen- und Munitionsdepots in Russland und auf Tanklager in besetzten Gebieten auf der Krim wie vor wenigen Tagen in Simferopol. Dass ukrainische Drohnen und Raketen so häufig so verheerend einschlagen, Anna, das dürfte auch daran liegen, dass es den ukrainischen Streitkräften immer wieder gelungen ist, die S-300 und S-400 Flugabwehrsysteme der Angreifer auszuschalten, etwa indem die entscheidenden Radaranlagen zerstört werden. Ein besonders heftiger Verlust für Russland war, wir hatten berichtet damals, als die Ukraine in der Grenzregion Belgorod eine ganze Flugabwehrbasis zerbombt hatte, laut Militärbloggern damals mit Attackams-Raketen aus US-Produktion. Putin hat also zunehmend ein Problem, so scheint es. Dazu passen noch unbestätigte Meldungen aus Ankara und Kiew. Moskau erwäge angeblich zwei im Jahre 2017 an die Türkei verkaufte S-400 Luftverteidigungssysteme zurückzukaufen. Der Waffendeal mit dem NATO-Land hatte damals für mächtig Ärger in Washington und in Brüssel gesorgt. Und ob es tatsächlich zu einem Rückkauf kommt, das wird sich zeigen.
Wir gucken ja gleich ausführlich noch auf das Treffen von Donald Trump mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Und aber schon vor seinem Treffen mit Xi hat ja eine Aussage des US-Präsidenten für weltweites Aufsehen gesorgt. Und zwar die Ankündigung Trumps, dass die Vereinigten Staaten jetzt unverzüglich wieder mit Atomtests beginnen würden. Trump hat gesagt, er habe keine Wahl und hat das begründet, wie ich fand, in ein Post ziemlich vage mit den Testprogrammen anderer Länder. Um welche Waffentypen und welche Art von Tests geht es denn eigentlich, Stefan?
Ja, das wüssten wir alle gerne. Diese entscheidenden Details hat Trump offen gelassen. Mag sein, dass er das zur strategischen Ambiguität zählt, also zur gezielten Unberechenbarkeit, oder er weiß es selbst nicht so genau. Eine radikale politische Wende wäre es in jedem Fall, denn bekanntlich verzichten die USA seit 1992 auf Atomtests. Der damalige Präsident George W. Bush Senior hatte nach dem Ende des Kalten Krieges ein Moratorium für die Atomwaffentests verhängt und auch andere der insgesamt 9 Atommächte testen seit Jahrzehnten nicht mehr. Seit 1998 hat nur Nordkorea Atomtests durchgeführt. Die Entwicklung neuer nukleargetriebener Unterwasserdrohnen und Marschflugkörper in Russland soll den US-Präsidenten aber nun alarmiert oder getriggert und zur Ankündigung neuer Atomtests bewogen haben.
Aber Trump hat doch durchaus einen Punkt. Also auch atomare Abschreckung kann doch eigentlich nur glaubwürdig sein, wenn man weiß, dass die Waffensysteme auch verlässlich funktionieren und nicht quasi verstaubt irgendwo rumliegen.
Zumal die meisten Waffen im US-Atomarsenal aus den 70er und 80er Jahren stammen. Trotzdem bezweifeln viele Fachleute, dass Tests wirklich notwendig sind, um die Zuverlässigkeit dieser Atomwaffen zu gewährleisten. Computersimulationen sowie Tests von Raketentechnologie und Labortests mit Atommaterial, bei denen keine Kettenreaktion ausgelöst wird, all das sei völlig ausreichend. Unsere USA-Korrespondentin Sarah Schmidt hatte kürzlich Gelegenheit, sich für eine Fernsehreportage so ein Labor anzuschauen, wo an dem geforscht wird, was das Pentagon immer noch Fundament der nationalen Sicherheit nennt, das Atomwaffenarsenal der Vereinigten Staaten. Der Dreh war also vor Trumps Ankündigung und Sarahs Gesprächspartner, der Chef vom Lawrence Livermore National Laboratory, Michael Staderman.
Wie wichtig ist Ihre Arbeit bei der Instandhaltung des US-Atomwaffenarsenals?
Seitdem Atomwaffentests auch unterirdisch verboten sind, wurde keine mehr gezündet. Deshalb wissen wir nicht mit Sicherheit, ob die Waffen heute noch funktionieren, wenn wir sie zünden. Um das sicherzustellen, verwenden wir wissenschaftlich fundierte Methoden, um ihre Funktionsfähigkeit vorherzusagen.
Ja, Laserexperimente und Supercomputer sorgen also bisher dafür, dass Atomtests wissenschaftlich unnötig sind. Diese wieder einzuführen könnte für die Atommacht USA auch taktisch unklug sein. Der renommierte US-Experte für Massenvernichtungswaffen Gary Seymour sagte dem Wall Street Journal:
Es wäre ein Geschenk für Russland und China, die neue Arten von Atomwaffen entwickeln und von einer Wiederaufnahme der Tests profitieren würden.
Und was ist mit Russland? Hat nicht auch der Kreml in jüngerer Vergangenheit testen lassen? Also Kai und du, er hatte doch in der vergangenen Folge ausführlich berichtet über den neuen nukleargetriebenen Marschflugkörper Burevestnik. Das heißt ja auf Deutsch Sturmvogel. Und auf den ist ja Putin so stolz.
Stimmt, aber die Russen haben nach allem, was wir wissen, lediglich dieses neue Trägersystem erprobt. Also den Antrieb mit einem Mini-Reaktor, der dem Sturmvogel zu einer beispiellosen Reichweite verhelfen könnte. Es handelte sich eben nicht um den Test einer Atomwaffe. Mehr Sorgen bereitet Trump und der NATO, möglicherweise aber die nun vorgestellte russische Unterwasserdrohne Poseidon, ebenfalls nuklear angetrieben und in der Lage, Atomsprengköpfe zu tragen. Wladimir Putin behauptete dazu im russischen Staatsfernsehen:
Die Poseidon übertrifft unsere Interkontinentalrakete Samad noch an Leistung. Bezüglich Geschwindigkeit und Einsatztiefe gibt es nichts Vergleichbares auf der Welt. Es ist unwahrscheinlich, dass etwas Ähnliches in naher Zukunft erscheinen wird. Und es gibt keine Möglichkeit, sie abzufangen.
Das sollte vermutlich bedrohlich klingen. Noch sind Russland und die USA aber an ihren Abrüstungsvertrag New START gebunden, das letzte große Rüstungskontrollabkommen zwischen den Ländern, das eine Reduzierung der Atomsprengköpfe und der Trägersysteme vorsieht. Das allerdings im Februar 2026 ausläuft. Putin hatte eigentlich signalisiert, zu einer Verlängerung bereit zu sein. Der Kreml erklärte dann aber, es sei so kurzfristig quasi nicht mehr zu schaffen, das Abkommen neu auszuhandeln. Mir scheint, Anna, Moskau mauert. Russland kommt Trumps Ankündigung, die US-Tests von Atomwaffen nach Jahrzehnten wieder aufzunehmen, also vielleicht ganz gelegen. Und ich fürchte, der nuklear aufrüstende und seit fast 4 Jahren einen Angriffskrieg führende Putin und der impulsive US-Präsident, die beiden könnten ein neues atomares Wettrüsten auslösen.
Ja, vielen Dank, Stefan. Neben den USA und Russland gibt es mit China ein drittes Land, das bei Nuklearwaffen eine immer größere Rolle spielen will und auch spielt. Ich freue mich, dass ich jetzt mit einer Frau sprechen kann, die sich mit China sehr gut auskennt, weil sie dort gelebt hat und weil sie sich seit mehr als 2 Jahrzehnten intensiv mit dem Land und auch mit seinem Militär beschäftigt. Also genau die Richtige, um über das Treffen von US-Präsident Trump mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zu sprechen. Mein Gast ist Dr. Maybrit Stumbaum, Direktorin des Spear Instituts, das sich mit Sicherheitspolitik im asiatischen Raum beschäftigt. Außerdem ist Maybrit Stumbaum Reservistin bei der Luftwaffe im Rang eines Oberstleutnants. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, liebe Maybrit.
Ich freue mich sehr, da zu sein.
Die beiden mächtigsten Männer der Welt haben sich jetzt ja an diesem Donnerstag in Südkorea getroffen. Ihr erstes Treffen nach 6 Jahren. Und die beiden haben sich vor allem über Handelsfragen verständigt. Ist das, was wir da als Ergebnis gesehen haben, mehr als ein Burgfrieden?
Das ist auf jeden Fall erstmal eine Atempause. Also es ging ja wirklich um eine dauerhafte Eskalation auf beiden Seiten, wo gezeigt wurde, was möglich wäre im Sinne der gegenseitigen Zerstörung im wirtschaftlichen Bereich. Und jetzt hat man eine Atempause geschafft. Und beide Führer haben ja sehr viel Wert darauf gelegt, das Ganze als ein freundliches Treffen auch darzustellen.
Und war das etwas, was du besonders interessant fandst, dass beide diesen Wert darauf gelegt haben, dass es ein freundliches Treffen war?
Ich fand das sehr interessant, weil es hat gezeigt, eben wie gut sich China anpassen kann. Also für die zweite Präsidentszeit von Präsident Trump war Xi Jinping sehr gut vorbereitet und hat ihn eben sehr gut studiert, hat auch die erste Amtszeit sehr gut studiert und hat eben genau jetzt den Wert darauf gelegt, was auf der anderen Seite eben sehr gut ankommt. Die ganze Reise in Asien war ja schon davon geprägt, dass jeder Gastgeber versucht hat, hier sozusagen den Präsidenten sich sehr wohlfühlen zu lassen. Und der chinesische Präsident hat hier eben auch genau die Wortwahl gewählt, die eben auch bei seinem Gegenüber sehr gut angekommen ist. Und das zeigt, dass die Chinesen einfach sehr gut vorbereitet sind.
Es gab jetzt ja keine gemeinsame Pressekonferenz, weil das auch überhaupt nicht die Sache von Xi Jinping ist. Es gab Erklärungen von Trump auf der einen Seite und dann auch von der chinesischen Seite. Was ist für dich am spannendsten, wenn du auf diese Erklärungen schaust?
Das Spannende ist, dass nicht nur die Amerikaner, sondern auch die Chinesen Taiwan nicht erwähnen. Also eigentlich in den letzten Jahren wurde das immer genutzt als eine Möglichkeit, um nochmal den chinesischen Standpunkt gegenüber Taiwan festzuklopfen. Und das ist dieses Mal komplett absent. Und das zeigt eben, dass Xi Jinping eigentlich sieht, dass im Moment alles so ein bisschen in seine Richtung läuft, wie er das möchte. Also wenn man das Thema nicht so sehr betont, dann gibt es auch keine negativen Äußerungen darum und man kann sich auf den Handel konzentrieren. Und es gibt dann das Signal ein bisschen in die Region, dass es ja vielleicht ein schweigendes Übereinkommen gibt, dass man dieses Thema nicht mehr so priorisiert. Und das sieht man in den beiden Erklärungen, dadurch, dass das Thema gar nicht auftaucht.
Aber wenn wir auf China schauen und sein Verhalten gegenüber Taiwan, du kennst die Region sehr gut, du hast sowohl in Peking als auch in Taiwan schon Zeit verbracht und gelebt, aber China wird doch nicht von Taiwan lassen.
Ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil. Also man hat das ja gesehen Anfang der Woche, dass man nochmal ein militärisches Manöver außerhalb Taiwans gemacht hat, gleich am Montag, also bevor sozusagen diese ganze Gipfelreihe losgegangen ist, so ganz klassisch nach dem Zeichen, wir strecken die Hand aus und gleichzeitig zeigen wir auch, was wir eigentlich können. Also die chinesische Seite lässt gar nicht ab, aber sie haben das Gefühl, die Zeit spielt für sie. Sie denken, wenn jetzt das Signal hier gezeigt wird, dass das gar nicht mehr das oberste, das wichtigste Thema ist, dann lassen sie eben viele andere Bereiche ausarbeiten, vor allen Dingen im Bereich Handelspolitik. Und vielleicht geht das dann eben umso mehr in die Richtung, dass man sagt, ja, dann wird diese Wiedervereinigung oder Vereinigung, es ist ja eigentlich eine Vereinigung, weil Taiwan niemals zur Volksrepublik per se gehört hat, dass man das eigentlich dann doch langsam in diese Richtung weitergeht. Und da sieht die chinesische Seite sich einfach im Vorteil, dass die Zeit jetzt für sie spielt.
Du hast das Manöver erwähnt Anfang der Woche und auch ansonsten Äußerungen und Aktionen von China. Hast du den Eindruck, dass das Auftreten von Xi und damit auch China aggressiver geworden ist in den vergangenen Monaten?
Absolut. Also man kann eine stetige Zunahme sehen, zum Beispiel an dem Eindringen in den Luftraum, in den taiwanischen Luftraum. Wenn man sich das schaut, bevor Nancy Pelosi 2022 dort zum Besuch gekommen ist, waren das eben nur ein paar pro Tag und auch über das ganze Jahr hinweg. Und jetzt haben wir Spitzen mit 400 Eindringen in den Luftraum in Taiwan zu absoluten Spitzenzeiten. Und das normal Null ist stetig nach oben gegangen. Dazu kommt eben auch der zunehmende Einsatz von Drohnen um Taiwan herum und eben das verstärkte aggressive Auftreten, vor allen Dingen auch im südchinesischen Meer. Also man kann wirklich sehen, dass die chinesische Seite sehr stark seine Präsenz jetzt geltend macht.
Aber in dem Gespräch mit Donald Trump jetzt erst einmal den Fokus auf Handelsfragen gelegt. Und offenbar ist ja auch das Thema russischer Krieg gegen die Ukraine vorgekommen. Da hat Donald Trump das nachher zu Journalisten gesagt.
We're going to work together to try and get the war with Russia and Ukraine solved.
Wir werden zusammenarbeiten, um zu versuchen, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, so Trump. Deiner Einschätzung nach, Maybrit, hat China überhaupt ein Interesse daran, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine beendet?
Auf jeden Fall nicht zu Konditionen, die ungünstig für Russland sein könnte. Also Wang Yi hat ja, man sagt ihm nach, dass Wang Yi zu Kaja Kallas gesagt hätte, während des Besuchs in Europa.
Das ist der chinesische Außenminister, ne?
Genau, der chinesische Außenminister, der übrigens jetzt auch bei der Delegation mit dabei war und dass der chinesische Außenminister Wang Yi eben zur europäischen hohen Repräsentantin Kaja Kallas gesagt hätte, dass es eigentlich gar kein Interesse gäbe, dass der Krieg in der Ukraine beendet wird, weil dann die USA sich ganz auf China und den pazifischen Raum konzentrieren könnten. Und wir sehen das auch in der Unterstützung. Also China ist ja offiziell neutral gegenüber Russland, aber man kann das schon eine sehr pro-russische Neutralität nennen. Also die Chinesen kaufen nicht nur das russische Öl und Energie, sondern sie unterstützen eben auch sehr stark mit Lieferungen im Bereich Halbleiter. Und auch im Gegenzug ist jetzt in den letzten Wochen bekannt geworden, dass sie sozusagen den Verkauf der Mikrochips, die die ukrainische Seite braucht, um ihre Drohnen zu produzieren, stückweise herunterfährt. Also man sieht, dass man auf der einen Seite eben Russland unterstützt wird, auf der anderen Seite die Unterstützung von der Ukraine durchaus eben gedrosselt wird im Bereich des Drohnenkampfs. Und da sieht man, dass China eben durchaus ein Interesse hat, dass wenn dieser Krieg zu Ende geht, er doch zu den russischen Gunsten geht.
Und das heißt also, dass China auch deswegen Russland unterstützt, um uns Europäer sowieso, aber irgendwie auch die USA beschäftigt zu halten auf dem europäischen Kontinent und nicht nach Taiwan zu gucken.
Das ist sicherlich eine der Motivationen. Also es gibt noch andere Bereiche, eben die Europäer vor allen Dingen aus dem Bereich zu halten, aber natürlich die Amerikaner eben woanders auch gebunden zu haben. Wir hatten das ja auch im Gaza-Krieg, im israelischen Gaza-Offensive, dass das natürlich auch amerikanische Kräfte gebunden hat. Die Ukraine bindet sehr viele Kräfte und je mehr Kräfte woanders gebunden werden, umso weniger Kräfte konzentrieren sich in Taiwan, während die chinesische Seite sich eben nur auf die Region Pazifik, südchinesisches Meer, Taiwanstraße konzentriert.
Du hast ja gerade erklärt, was China davon hat, dass Russland weiter Krieg führt gegen die Ukraine. Wie lange, meinst du, wird China Russland weiter unterstützen?
Das hängt ganz davon ab, wie sich die Dinge entwickeln. Also man kann immer sehen, dass die chinesische Seite absolut kein Interesse hat, mit sekundären Sanktionen belegt zu werden. Also in dem Moment, wo es in diesem Bereich kommen könnte, wir sehen das zum Beispiel im Bereich Luft- und Luftfahrt, wo die chinesische Seite eben keine Luftfahrzeugteile weitergegeben hat an Russland, weil das eben einer der Bereiche ist, wo China noch sehr stark von westlichen Quellen abhängig ist. Da gibt es dann weniger Unterstützung. Und in dem Sinne schaut China ganz genau, welche Unterstützung sie gibt, welche ihnen negative Konsequenzen einbringt, welche ihnen keine negativen Konsequenzen einbringt und was für sich selbst das Beste ist. Also es ist ein sehr transaktionales Verhältnis, aber eben eins, das China sehr viele Vorteile gebracht hat in den letzten Wochen, Monaten und Jahren.
Also zum Beispiel auch billiges Öl, die Tankstelle, Russland als Tankstelle von China.
Absolut, aber eben auch zum Beispiel einen Partner zu haben im UN-Sicherheitsrat. Einer der permanenten 5 Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrates. Und man sieht, dass sehr häufig Russland zum Beispiel ein Veto einlegt und China sich dann eben enthält. Dann muss China nicht das Veto einlegen, aber trotzdem bekommt es eigentlich die Reaktion, die es haben möchte.
Und wenn Trump jetzt sagt, dass er mit Xi auch über den russischen Krieg gegen die Ukraine gesprochen hat und dass er hofft, dass man da gemeinsam zu einem Ergebnis kommt, dann ist das einfach nur etwas, was Trump sagt, aber was Xi überhaupt nicht will, nach dem, was du uns erklärt hast.
Doch, die Chinesen wollen schon gesehen werden als jemand, der eine wichtige Rolle hat. Und deswegen werden die sicherlich auch darüber gesprochen haben. Die Chinesen haben in den letzten Jahren versucht, sich verstärkt als Friedensstifter eben auch darzustellen. Also vor allen Dingen eben die Verständigung zwischen Iran und Saudi-Arabien ist etwas, mit dem sie da sehr stark punkten. Und eben auch im Bereich Peacekeeping, also die Friedensmissionen der Vereinten Nationen, haben sie sehr stark unterstützt. Und sie möchten eben dort schon eine Rolle spielen. Aber diese Rolle ist wahrscheinlich eine andere, als sich die USA oder Präsident Trump vorstellt. Also da steckt wirklich der Teufel im Detail.
Weil ja wirklich klar ist, das hattest du ja auch gesagt, ohne China kann Russland diesen Krieg nicht führen.
Man sieht das in den letzten Jahren, also vor allen Dingen auf chinesischer Seite wurde sehr viel an Halbleitern eben über Drittmärkte, über Hongkong weitergeliefert nach Russland. Und man kann schon sagen, dass eben in vielen Bereichen der Raketenproduktion, der Drohnenproduktion ohne chinesischen Bestandteile diese Produktion zum Erliegen gekommen wäre. Und natürlich auch, wenn nicht so massiv die Energiereserven dann aufgekauft worden wären.
Und man sieht ja auch dieses gemeinsame Vorgehen von China, Russland und auch Nordkorea, wenn wir an die große Militärparade, die große chinesische Militärparade denken im September. Da sind die ja zusammen aufgetreten, dass sie sich da auch durchaus als eine Allianz sehen.
Das Interessante ist, dass es eben keine Allianz ist, weil sie sich nie wirklich in die Hände des anderen begeben würden. Aber sie haben eben ähnliche Interessen. Also wenn man sich genau die drei anschaut, eben Russland, China und Nordkorea, dann hat eigentlich Kim Jong-un, das ist der Führer in Nordkorea, eigentlich den größten Gewinn gemacht. Weil er hat es geschafft, dadurch, dass er Russland mit Munition zuerst und dann eben auch mit Truppen beliefert hat, so ein bisschen aus der Umklammerung Chinas herauszukommen. Und Xi Jinping hat ganz neues Interesse an ihm wiederbekommen. Also 2018, als Kim Jong-un Trump getroffen hat, hat Xi Kim 6-mal getroffen innerhalb eines Jahres davor, um das abzuklären. Und dann 5 Jahre gar nicht mehr. Und jetzt ist er wieder hoch im Kurs, weil er eben mit Russland so eng sich austauscht. Und das ist natürlich für die chinesische Seite interessant. Für Russland ist es wichtig, dass sie eben diese Munition bekommen und auch diese Truppen und haben im Gegenzug dazu eben ihre Technologie weitergegeben. Und für die Chinesen ist es halt interessant, von der Kampferfahrung zu lernen der Truppen, weil ja auch die chinesischen Truppen keine Kampferfahrung haben seit dem letzten Krieg, der eben schon in den 70ern war. Und gleichzeitig aber auch zu sehen, dass diese beiden nicht so eng zusammenarbeiten, ohne dass China das weiß. Und das hat man eben auch bei der Militärparade gesehen, weil es gab ja dann noch einen Gipfel zwischen Russland und Nordkorea, in dem eigentlich nichts besprochen wurde und der eben ganz offensichtlich auf Einladung der Chinesen war, nach dem Prinzip, wir stimmen uns hier nicht zu dritt ab, aber ihr beide besprecht das mal auf unserem Boden.
Du hast die Unterstützung Russlands durch Nordkorea mit Soldaten angesprochen. Rechnest du damit, dass China irgendwann Russland mit Soldaten unterstützen würde? Auch weil du gesagt hast, wegen der Kampferfahrung, die ja zumindest die nordkoreanischen Soldaten jetzt auch im Krieg gegen die Ukraine sammeln.
Ich rechne nicht damit, dass China Russland jemals offiziell mit Soldaten unterstützen wird, weil man eben dieses Zeichen gar nicht geben möchte. Also man fährt eben sehr gut mit der Neutralität und möchte da eben auch so wahrgenommen werden. Aber was man aus chinesischen Militärzeitschriften sehen kann, ist eben, dass durchaus darüber gedacht wurde, eben also Kontingente der Volksbefreiungsarmee, der PLA, auf das Schlachtfeld dort zu schicken, um eben den Kampf zu studieren. Was man auch sieht, ist, dass die ukrainische Seite durchaus chinesische Soldaten gefangen genommen hat, die dann eben immer als Söldner bezeichnet wurden oder als Irrgänger und für die man sich dann nicht zu verantwortlich gefühlt hat. Und man sieht eben, dass die Chinesen eben das Kampfgeschehen sehr genau studieren. Also das heißt, auch in naher Zukunft wird es keine offiziellen Soldaten geben von chinesischer Seite. China wird sich in keinen Konflikt in den nächsten Jahren offiziell einmischen. Sie werden eben, wenn dann eben über Friedensmissionen die Truppenverstärkung schicken, also wenn es dann einen offiziellen Konsens gibt. Aber was man schon sieht, ist, dass sie eben wirklich ganz genau und auch vor Ort die Erfahrungen sammeln aus diesem Krieg.
Lass uns auf ein weiteres Thema schauen, das jetzt für sehr viel Unruhe weltweit gesorgt hat, nach dem Treffen von Trump und Xi an diesem Donnerstag. Und zwar hatte Trump ja noch vor seinem Gespräch mit Xi einen Tweet abgesetzt, in dem er Atomwaffentests angekündigt hat, Atomwaffentests der USA. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast das durchaus in dem Zusammenhang auch mit China gesehen, also gar nicht so sehr mit Russland oder Russland auch, aber auch mit China.
Also China ist wirklich so der Hauptfokus der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik. Und es geht eben darum, dass die chinesische Seite kontinuierlich ihr eigenes Arsenal nach oben schiebt. Also sie sind jetzt geschätztermaßen bei 600 nuklearen Sprengköpfen und möchten eben in der nächsten Zeit eben bis zu 1000 Sprengköpfe das aufbauen. Das ist natürlich viel, viel weniger, als die amerikanische Seite hat. Aber es ist eben doch ein interessanter Trend. Und man kann davon ausgehen, dass das durchaus auch mit Blick gemacht wird, um eben in einem etwaigen Konflikt in der Taiwanstraße ein abschreckendes Arsenal zu haben, um zu sagen, hier, also wir werden nie die Erstschlagsfähigkeit ausüben, aber wir haben eben die Möglichkeit, zurückzuschlagen. Und dass jetzt auf der amerikanischen Seite eben gezeigt werden möchte, dass man eben für alle Etwaigigkeiten, Möglichkeiten parat steht und eben fit ist. Also das Pentagon oder das Department of War hat ja ganz eindeutig auch gesagt, die Lethality, also die Tödlichkeit der Soldaten und der Truppe muss ansteigen und sie müssen eben fit für den Kampf gemacht werden. Also das heißt, der Warrior Ethos, der Kämpfer, der Kriegerethos, der dort nach vorne gebracht wird. Und in diesem Sinne kann man das eben auch sehen, dass hier eben jetzt diese Waffen, die eben auch von Russland immer wieder ins Spiel gebracht wurden und eben auch von China jetzt modernisiert aufgestockt werden, dass man hier auf amerikanischer Seite eben zeigt, was man hat, eben ein Zeichen der Stärke, eine Demonstration der Stärke und dann gleichzeitig eben auch, wir sind auch ready, also wir sind auch aktuell einsatzfähig mit diesen Waffen.
Wie überrascht warst du, als Trump das plötzlich angekündigt hat mit den Atomwaffentests? Immerhin hat es die jetzt ja seit über 30 Jahren nicht mehr gegeben.
Ich war sehr überrascht, weil, wie du gesagt hast, seit 1992 gab es diese Tests eigentlich nicht mehr. Und in unserer westlichen Welt haben wir eigentlich einen Konsens darüber, dass man das als Zeichen der Vergangenheit eigentlich angesehen hat. Wir erinnern uns noch, als die Franzosen ihre Atomwaffen getestet haben, was das für ein Aufschrei damals gab. Aber wir befinden uns halt wirklich in einem neuen Zeitalter. Also diese Zeitenwende ist, die häufig beschrieben worden ist, ist wirklich in vielen Bereichen. Und das ist eben jetzt eines der Mittel, wo man auf amerikanischer Seite sich eben auch an dieses neue Zeitalter anpasst. Und insofern war ich am Anfang überrascht, aber auf dem zweiten Blick hat es eben durchaus in der Logik auch Sinn gemacht, dieses Thema nach vorne zu bringen, eben auch als ein weiteres Verhandlungsmittel. Also die Chinesen machen ein großes Militärmanöver gegenüber Taiwan am Anfang, um ihre Stärke zu zeigen. Die Russen testen ihre Super-Unterwasserdrohne Poseidon und die Amerikaner kündigen eben an, dass sie ihr Nukleararsenal auf Vordermann bringen.
Ich habe auch gelesen, dass eventuell China von einer möglichen Wiederaufnahme von Atomwaffentests profitieren könnte, weil wenn man auf die Atomarsenale guckt, du hast das ja gerade getan, ne, Russland steht da ganz klar, was die Zahl der Sprengköpfe angeht, an eins, dann knapp gefolgt von den USA und dann sozusagen auf dem dritten Platz ist eben China. Und dass China im Rückstand ist, was sie nun Atomwaffentests, eigentliche Atomwaffentests angeht. Und wenn Trump das jetzt so ins Spiel bringt, dass dann China davon profitieren könnte, dass das ein Thema wieder werden könnte.
Ja, und dass es eben auch eine neue Normalisierung wieder bekommen könnte. Ich habe ja gerade gesagt, damals, als eben Frankreich ihre Waffen getestet hat, da war das wirklich eine Welle der Empörung durch die Welt. Und jetzt könnte es sozusagen ein neues Normal Null damit auch geben. Wir haben das ja auch gehabt mit Nordkorea. Also Kim Jong-uns Besuch bei Xi Jinping in Peking hat ja auch mit sich gebracht, dass die Chinesen zum ersten Mal nicht offiziell auf eine Denuklearisierung Nordkoreas gedrängt haben. Das war davor auch immer Standardprogramm. Und auch das war dieses Mal interessanterweise absent von jeglichem Austausch. Also wir sehen so eine neue Normalisierung des Nuklearthemas.
Wenn wir auf unser Gespräch gucken, dann haben wir bisher so gut wie noch keinmal Europa erwähnt. Wir haben, weißt du, weder bei dem Gespräch über das, was bei den Handelsgesprächen von Trump und Xi rausgekommen ist, Europa großartig erwähnt und jetzt auch nicht. Müssen wir uns einfach klar werden, wir spielen keine Rolle?
Wir müssen uns klar werden, welche Rolle wir spielen können und wie wir sie erreichen können. Es gibt im Englischen dieses Sprichwort, you either sit at the table or you're on the menu. Also du sitzt entweder am Tisch oder du bist Teil der Speisekarte. Und wir laufen gerade Gefahr, Teil der Speisekarte zu werden. Also wir sind wirklich im Rahmen einer Großmächte-Konkurrenz, die wir dort sehen und die eben alle uns jetzt nicht unbedingt sehen als jemand, den sie so im Team mitnehmen wollen. Sicherlich haben wir aber nach wie vor viel Interessantes. Also man sieht das von der chinesischen Seite, dieses Interesse nach wie vor an Technologien, ASML eben in den Niederlanden, Nexperia war jetzt gerade eben das große Thema. Also es gibt schon noch einiges, was wir in Europa haben, was nach wie vor interessant ist. Und wir müssen uns halt darauf besinnen, welchen Weg wollen wir gehen und wie bauen wir uns entsprechend dafür auf? Also allein, wenn wir uns anschauen, hier, welche Abhängigkeiten haben wir von den verschiedenen großen Mächten und welche können wir uns davon leisten, da müssen wir halt wirklich in eine intensive und auch ehrliche Diskussion kommen, damit wir wirklich ein Akteur werden können. Wir werden sicherlich nicht so ein großer Akteur wie die USA oder China jetzt sofort werden können, aber wir müssen eben wirklich aufpassen, dass wir nicht hier passiv werden und dann Teil der Speisekarte werden.
Niemand möchte Teil der Speisekarte sein, sondern lieber bestellen und am Tisch sitzen. Aber weißt du, wen siehst du denn in Europa, wer quasi da ganz vorne ist, zu sagen, hier, wir haben doch einen Platz am Tisch verdient? Weil einig sind sich, glaube ich, alle, wenn sie über Europa sprechen, ne, dass Europa mehr zusammenstehen muss und dass Europa jetzt endlich mal in die Puschen kommen muss. Und es gibt immer sehr viele Erklärungen. Und dann scheint es mit dem Passieren so eine Sache zu sein.
Absolut. Und das ist auch die Schwierigkeit, die weiterhin auch bestehen wird, weil wir haben natürlich einige Länder auch im europäischen Verbund, die wesentlich näher an Russland stehen, die auch wesentlich näher an China stehen, wo es eben eine sehr große Herausforderung ist, die eben mit einzubeziehen. Aber man kann eben unter den anderen durchaus auch ein Momentum erzeugen, wie es weitergeht. Und ich glaube, so einen Teil des Momentums haben wir auch schon erzeugt. Wir haben eine wesentlich kritischere Politik jetzt auch. Wir versuchen eben auch mit dieser European Economic Security Strategy, also der europäischen wirtschaftlichen Sicherheitsstrategie, zu schauen, dass wir hier Abhängigkeiten abbauen. Aber wir sind halt noch sehr langsam, weil das Erwachen ist schon sehr schwierig. Also wenn wir uns mal die deutsche Seite anschauen, wir haben natürlich vom Handel mit China so unglaublich profitiert in den letzten 30 Jahren, dass diese ganze Manager-Generation, die in dieser Zeit sozialisiert worden ist, es wirklich schwer hat, sich vorzustellen, dass man das jetzt anders aufbauen muss und vielleicht auch in Märkte gehen muss, die nicht so einfach sind und eben dieses geopolitische Spiel da mit einbeziehen muss. Und das ist halt die Herausforderung auch bei uns auf der Regierungsseite, ne? Wenn wir sich anschauen, die Parteien, die wir jetzt haben in der Regierung, auch die haben immer noch ihre Schwierigkeiten, sich hier wirklich abzustimmen. Wie machen wir es denn jetzt wirklich? Jeder weiß, es muss was gemacht werden, aber wie geht es denn jetzt wirklich nach vorne? Wir sehen das jetzt gerade zum Beispiel, unser Außenminister Wadefuhl hat ja seine Reise nach China abgesagt und es ist ganz interessant, die unterschiedliche Berichterstattung. Wir haben eben in Deutschland die Berichterstattung, dass er gesagt hat, hier, die Termine wurden nicht bestätigt, das ist also ein offizielles Zeichen des Disrespekts. Da gehen wir nicht hin. Und auf chinesischer Seite wurde dann berichtet, dass sich eben die Regierung und vor allen Dingen Außenminister Wadefuhl eben so kritisch geäußert hätten, weil sie gesagt haben, sie schauen sich ihre Ein-China-Politik noch einmal an und nicht gleich im gleichen Atemzug sozusagen das chinesische Mantra wiederholt hätten, dass Taiwan ja Teil Chinas sei und dass man deswegen sozusagen diesen Besuch verunmöglicht hätte. Und das zeigt ja, dass sich hier schon einiges abspielt an einem Gegeneinander, am Kräftemessen. Und da wäre es halt wichtig, dass wir uns auf deutscher Seite eben auch klären, welche Botschaften wollen wir senden und wie geht's weiter, vor allen Dingen bevor Finanzminister und Vizekanzler Klingbeil nach China reist.
Um in deinem Bild zu bleiben, um an den Tisch zu kommen und weg von der Speisekarte, ist das dann die richtige Entscheidung gewesen des deutschen Außenministers, auch in Abstimmung mit dem Kanzleramt, zu sagen, wenn ich da jetzt nur einen Gesprächspartner habe, nämlich meinen chinesischen Counterpart Wang Yi, dann fahre ich da jetzt erstmal nicht hin.
Da gibt es geteilte Meinungen darüber. Ich persönlich denke, es war das richtige Zeichen, weil es war ja wirklich eine Kraftprobe auf der chinesischen Seite, diese neue Regierung ins richtige Fahrwasser zu bringen. Ja, eben von wegen Außenminister Wadefuhl hat sich hier nicht so geäußert, wie wir das von ihm erwarten. Und deswegen machen wir es jetzt schwierig für ihn. Und das wäre dann eben halt auch durchaus ausgeschlachtet worden auf der chinesischen Seite, wenn er dann gereist wäre. Es ist natürlich auch ausgeschlachtet worden, dass er nicht reist. Also so richtig gewinnen kann man da nicht. Aber ich denke mir, es ist schon sich hier wichtig zu überlegen, wie haben denn die Chinesen eben auf die Herausforderung durch die USA reagiert? Mit Stärke. Mhm. Diese Länder reagieren auf Stärke mit Stärke. Und das ist auch das, was sie respektieren. Es gibt da eine ganz interessante Anekdote, die erzählt wurde von einem Treffen von Präsident Xi mit Angela Merkel und auch früheren Kanzlerin. Und worauf Kanzlerin Merkel damals gesagt hat, wir haben als Deutschland so davon profitiert, dass wir mit den kleineren Staaten zusammen haben in Europa, um unsere Sicherheit zu stärken. Und darauf hat dann Xi geantwortet, also unsere Erfahrung war genau das Gegenteil. Wir haben die Hand ausgestreckt und dann wurde uns Macau genommen und Hongkong genommen und man ist einfach über uns hinweggerannt und hat uns eben erniedrigt, also diese 100 Jahre Erniedrigung. Mhm. Und deswegen haben wir gelehrt, dass für uns eigentlich nur Stärke, Kontrolle und Dominanz sicheres Fahrwasser geleitet. Und das sieht man eben sehr stark eben in der chinesischen Politik. Und da müssen wir uns dann überlegen, wie wir uns dazu aufstellen.
Und du hast die Reise des deutschen Finanzministers erwähnt von Lars Klingbeil, seines Zeichens ja auch Vizekanzler und SPD-Co-Parteichef. Der wird Mitte November nach China reisen zu einem deutsch-chinesischen Finanzdialog. Was ist deine Sorge, wenn du auf diese Reise schaust? Ne? Weil also Wadefuhl hat ja seine Reise verschoben. Beim Bundeskanzler, der ja eigentlich auch jetzt in diesem Herbst reisen wollte, sieht es auch erstmal nicht so aus, als würde er dahin reisen. Also ist Lars Klingbeil der erste Regierungspolitiker, der dorthin reist. Und es war ja auch die SPD, der außenpolitische Sprecher der SPD, Achmetowitsch, der gesagt hat, es sei ein Fehler gewesen, dass Wadefuhl seine Reise nach China verschoben hat. Was ist da deine Sorge, wenn du jetzt auf die Reise von Lars Klingbeil schaust?
Also die Kommunistische Partei Chinas ist ein Meister darin, Narrative zu bilden, also wie man etwas sehen sollte. Früher hat man es Propaganda genannt, heute nennt man das eben Narrative bilden, aber wie man so etwas ausschlachtet. Und meine Sorge ist einfach nur, dass von chinesischer Seite das eben, weil eben Lars Klingbeil eben auch Vizekanzler ist, eben Co-Chef der Partei, also eben doch eine sehr herausragende Partei neben des Amts als Finanzminister innehat, dass man versuchen wird, das eben auszuschlachten. So nach dem Prinzip, hier seht mal, die deutsche Seite ist sich auch nicht einig, aber das hier sind dann wirklich unsere Freunde und deswegen wäre es eben sehr wichtig, dass man sich hier eben sehr eng abstimmt vor der Reise und auf einen gemeinsamen Nenner kommt, um dann letztendlich doch eine Botschaft zu übertragen. Also es wird eben nicht nur um diesen Finanzdialog gehen, sondern es wird sicherlich versucht werden, das darüber hinaus zu nutzen.
Und wenn Lars Klingbeil jetzt von der chinesischen Seite angeboten wird, dass er Xi treffen kann?
Ich denke mir, auch das muss eben innerhalb der Regierung abgesprochen werden, welches Zeichen man setzen möchte. Generell ist es immer gut, den Zugang zu Xi zu bekommen, weil Xi einfach eben in diesem Einparteienstaat der mächtigste Mann an der Spitze ist, nach wie vor. Und auch, dass in dem letzten vierten Plenum, das jetzt gerade stattgefunden hatte, wo nochmal darüber gesprochen wurde, wie stark ist er noch, er ist nach wie vor der Führer. Insofern ist sein Zugang immer gut, vor allen Dingen auch für das eigene Land. Aber wie das eben ablaufen muss, da wäre es eben sehr wichtig, sich davor gut auszutauschen. Also was sind die ganzen Herausforderungen, was könnte wie falsch dargestellt werden, um hier eben doch sehr gut vorbereitet in so ein Treffen hineinzugehen.
Und weißt du, so für die Statik der Bundesregierung, wenn jetzt der Vizekanzler einen Termin mit Xi bekommt und der Bundeskanzler war noch gar nicht da, wie würdest du darauf schauen?
Ich denke mir, das sollte die Regierung aushalten. Also es geht ja letztendlich darum, Deutschland dort zu präsentieren. Und wenn der Vizekanzler eben das glaubwürdig eben auch darstellt, dass er eben Deutschland hier repräsentiert als Teil dieser Regierung, die von diesem Kanzler angeführt wird, dann ist es auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Es ist eben wichtig, sich dort wirklich als deutsche Regierung darzustellen und nicht als jemand, der eine divergierende Meinung von einem anderen Teil der Regierung hat. Also Einheit ist wirklich das Gebot der Stunde.
Maybrit, hab ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und vor allen Dingen, dass du uns an die Hand genommen hast auf unserem Weg von der Speisekarte runter an den Tisch.
Ganz herzlichen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und immer sehr gerne.
Ja, danke euch für diesen spannenden Blick auf die Militärmacht China. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Anna Engelke.